Theodor Heuer lang Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Jahrzehnt bildet den zeitlichen Rahmen unserer Dokumentation. Sie ruft in Ausschnitten aus seinen Reden und Ansprachen und im verbindenden Text Situationen und Ereignisse ins Gedächtnis, die während seiner beiden Amtsperioden jeden von uns unmittelbar berührten. Zugleich aber klingt die Vielfalt geschichtlichen Geschehens an, an dem er teilhatte, noch ehe ihn sein Amt in das Blickfeld der Öffentlichkeit rückte. Hören Sie einleitend nun Benno Reifenberg.
Dass der Mensch durch seine Stimme als Individuum erscheint, dass man ihn nicht zu sehen braucht, sondern nur zu hören, um seine Besonderheit zu erkennen, das bleibt, je mehr wir darüber nachdenken, des Staunens wert. Die Stimme von Theodor Heuss kommandiert nie, sie überzeugt immer. Sie hastet nicht, sie bewegt. Sie jagt den Hörer nicht, sie nimmt ihn bei der Hand. Sie meistert das Anreden. Wer sie vernimmt, fühlt sich unmittelbar angesprochen von Person zu Person. Er vertraut sich der Stimme an, wie diese weiß, dass sie verstanden wird. Ereignis wird das Mitteilen, also die höchste, reinste Form menschlicher Beziehung überhaupt. Die Tonlage dieser Stimme, der Bass, ruft oft das Gleichnis wach vom machtvollen, breit dahintragenden Strom. Doch der Bass von Theodor Heuss, diese seine Lautmaterie, ist eigentümlich von geistigen Elementen durchfunkelt. Dieser unverwechselbare Redner verfügt über die glänzendsten Mittel des sprachlichen Ausdrucks. Er vermag, den tiefsten Ernst einer Sache heraufzubeschwören, in seiner Stimme das Bewusstsein, die Empfindung von Tausenden eines großen Saals zusammenzuhalten, dann wieder, wie im Monolog, als sei er allein geblieben mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gedanken, langsam und still die Stimme zu senken. Und jeder Mann, der diesem Vorgang beiwohnt, ahnt, dass da der Redner ein Thema angerührt hat, das sich nicht erschöpfen lässt und dem nachzusinnen der Anstand und die Redlichkeit verlangt. Wie jeder mundartliche Klang uns erwärmt, uns den Abstand, der dem Feierlichen innewohnt, vermindern, mundartlicher Klang, der uns in die Nähe des Vertraulichen, Heimatlichen versetzt, so verleiht das Schwäbische dieser Stimme dem Redner eine landschaftliche Würze, ja, eine Anmut. Doch von Anfang an, von dem leisen Beben an, das in der Antrittsrede des Bundespräsidenten vor der Bundesversammlung mitschwingt, in dieser Stunde, die mein Leben verwandelt, bis zu der Abschiedsrede vor dem Bundestag, in der Theodor Heuss seinem Nachfolger sich verbunden hält, in der gemeinsamen Wertung, die Vernunft und Humanität über die Macht stellt, nie kann ein Zweifel sein, dass diese außerordentliche Kunst der Rede unbedingte Achtung verlangt hat vor dem Amt, dem sie diente, vor den Tugenden, die das Amt verlangt. Nur so konnte es gelingen, dass diese freundliche Stimme, Inbegriff der Menschlichkeit, sich niemals gescheut hat, auch das Schwierigste, das scheinbar Unlösliche auszusprechen, wie das exemplarisch in der Neujahrsansprache zur Jahreswende 1951-52 geschehen ist, als über den Begriff ohne mich abzuhandeln war und im Todesernst der Gedanken nach dem 17. Juni 1953, als in der Stimme von Theodor Heuss das Gewissen der Nation laut wurde. Diese Stimme, die unserem ganzen Lande vertraut bleibt, die sich so einprägt, dass, wenn man den Text einer Rede von Heuss liest, zugleich das innere Ohr sein Sprechen zu vernehmen meint, in diesem unverkennbaren Ton wird die Vielfalt seines Wesens offenbar. Die reiche Bildung, die feste Überzeugung, das Lebendige der Tat, Humor, Formgefühl, Takt. Mensch und Staatsmann erscheinen in den nun anhebenden Reden als eine Person und erwecken so in uns die hohe Vorstellung von der Einheit alles Geistigen.
Bonn, 12. September 1949. Theodor Heuss spricht nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten zur Bundesversammlung.
Geehrte Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates und der Bundesversammlung, niemand wird, so hoffe ich, missdeuten und mancher wird verstehen, wenn ich in dieser mich sehr bewegenden Stunde, die mein Leben verwandelt, zunächst sehr persönliche Dinge ausspreche. Und zunächst zweier Männer gedenke. Meines früh verstorbenen Vaters, der in die Seelen seiner jungen Söhne die Legenden des Jahres 48 gegossen hat, die mit der Familiengeschichte verbunden sind und der uns einen Begriff davon gab, dass die Worte Demokratie und Freiheit nicht bloß Worte, sondern lebensgestaltende Werte sind. Und ich darf denken an Friedrich Naumann, den Mann, der das wachsende Leben gestaltet hat, ohne den ich nicht das wäre, was ich bin. Dem ich das Wissen zumal verdanke, das als Erbe in mir geblieben ist, dass die Nation nur leben kann, wenn sie getragen wird von der Liebe der Massen seines Volkes, von dem ich gelernt habe, dass die soziale Sicherung mit die Voraussetzung der politischen Sicherung ist, in dem Wort, was er uns in die Seele schrieb. Das Bekenntnis zur Nationalität und zur Menschwerdung der Masse sind für uns nur die zwei Seiten einer und derselben Sache. Ich darf an dieser Stelle mit aller Gelassenheit sagen, dieses Amt wurde von mir nicht in einem unruhigen Ehrgeiz erstrebt. Es ist für mich mit persönlicher Resignation verbunden. Denn manche Pläne wissenschaftlicher und literarischer Natur verfliegen mit ihm. Aber ich darf sagen, dass ich noch nie einer Aufgabe ausgewichen bin, wenn sie Pflicht verlangte.
Erinnern wir uns, wie es an diesem 12. September 1949 um den neuen Staat steht, zu dessen erstem Oberhaupt Theodor Heuss gewählt worden ist. Wenig mehr als 4 Jahre nur sind seit dem Zusammenbruch aller inneren und äußeren Ordnung vergangen. Kein Geringes ist seither in den Ländern, die sich nun zur Bundesrepublik vereint haben, neu geschaffen worden. Die Einführung einer neuen Währung hat überdies ein Jahr zuvor der schwersten Nachkriegsnot ein Ende gesetzt. Flüchtlingsschicksal, Kriegsgefangenenlos, der Verlust der Heimat bedrücken gleichwohl noch Millionen. Und das Land der Deutschen ist gespalten. Das ist das Sichtbare. Doch das Erbe, das der neue Staat antritt, erschöpft sich nicht in dem Leid, das jedem offenkundig ist. Es umschließt auch das Leid, das vielen schon vergangen scheint. Darauf bezieht sich der Bundespräsident, wenn er sagt, es ist eine Gnade des Schicksals beim Einzelmenschen, dass er vergessen kann. Wie könnten wir leben als Einzelne, wenn all das, was uns an Leid, Enttäuschung und Trauer im Leben begegnet, immer gegenwärtig sein würde. Und auch für die Völker ist es eine Gnade, vergessen zu können. Aber meine Sorge ist es, dass manche Leute in Deutschland mit dieser Gnade Missbrauch treiben und zu rasch vergessen wollen. Wir müssen das im Gefühl behalten, was uns dorthin geführt hat, wo wir heute sind. Und Misstrauen steht an der Schwelle des neuen Staates. Misstrauen im Innern, wo der Mehrheit des Volkes nach der Inflation der Appelle an seine seelischen Kräfte durch ein Regime ohne Moral der Sinn des Lebens in der Gemeinschaft für die Gemeinschaft schal und leer geworden ist. Und Misstrauen im Ausland, über das durch eben dieses Volk der Krieg gekommen war. Staatsrechtlich äußert es sich in dem Souveränitätsvorbehalt durch die drei Besatzungsmächte, mit deren Erlaubnis und in deren Machtbereich die Bundesrepublik entstanden ist. Das ist die Situation, die Theodor Heuss vorfindet und in der er den Versuch unternimmt, dem neuen Staat und seinem Volk den Weg in die Zukunft zu weisen.
Die Frage ist die erste. Im Sinne des Rangs, nicht im Sinne des Morgen, damit fertig werden. Wann wird es möglich sein, die vornehmste Aufgabe hiermit zu lösen, dass wir die staatliche Selbstständigkeit für unser Volk und unseren werdenden Staat zurückgewinnen. Wir wissen, dass eine Gesamtwende der Fragestellungen gegenüber den historischen Vorstellungen und Gegebenheiten von nationalstaatlicher Bindung im Werden ist und dass die europäische Gesamtstaatlichkeit nun nicht mehr bloß Traum oder Wunschbild von Idealisten oder Geschichtskonstrukteuren ist, sondern dass sie als Aufgabe vor uns steht. Deutschland braucht Europa, aber Europa braucht auch Deutschland. Wir wissen es im Geistigen, wir sind ärmer geworden in der Hitlerzeit, als uns die Macht des Staates von dem Leben der Völker absperrte. Aber wir wissen auch dies, die anderen würden ärmer werden, ohne das, was Deutschland bedeutet. Wir stehen vor der großen Aufgabe, ein neues Nationalgefühl zu bilden. Eine sehr schwere, erzieherische und erlebnismäßige Aufgabe, dass wir nicht versinken und stecken bleiben in dem Ressentiment, in das das Unglück des Staates viele gestürzt hat, und dass wir nicht ausweichen in hochfahrende Hybris, wie es ja nun bei den Deutschen oft genug der Fall war. Seltsames deutsches Volk voll der größten Spannungen, wo das Subalterne neben dem genial spekulativ Schweifenden, das Spießerhafte neben der großen Romantik steht. Wir haben die Aufgabe im politischen Raum, uns zum Maß, zum Gemäßen zurückzufinden und in ihm unsere Würde neu zu bilden, die wir im Inneren der Seele nie verloren.
Theodor Heuss ist, als er sein Amt antritt, auch der breiten Öffentlichkeit kein Unbekannter mehr. In den Monaten, da der Parlamentarische Rat das Grundgesetz erarbeitet, ist sein Name immer wieder genannt worden. Von den Mitgliedern dieses Gremiums war er sehr bald als ein Mann des Ausgleichs erkannt und anerkannt worden, der mit Takt und guten Argumenten und mit sicherem Blick für das Eigentliche zwischen den gegensätzlichen Meinungen vermitteln konnte. Wesentliche Bestimmungen, Formulierungen, Begriffe des Verfassungswerkes gehen auf ihn zurück. Auch die Bezeichnung Grundgesetz, auch der Name Bundesrepublik Deutschland. Als man ihn allerdings später einmal den Vater des Grundgesetzes nennt, wehrt er ab. Er betrachte sich lediglich als Geburtshelfer. Dennoch, mehr als ein bekannter Name ist das erste Oberhaupt des neuen Staates zur Stunde seiner Wahl für die Öffentlichkeit nicht. Dass seine Persönlichkeit von einem Leben geprägt worden ist, das ein Volksschicksal spiegelt, wissen erst wenige. Was aber von allen, sofern sie nur guten Willens sind, gespürt werden kann und gespürt wird, ist, dass dieser Mann es redlich meint und dass seine Worte ein wahres Ergriffensein von den Dingen bezeugen, die die Menschen seines Volkes bewegen. Als Theodor Heuss sich zusammen mit seiner Gattin Elli Heuss-Knapp vom Württembergischen Landtag verabschiedet, dem beide bis dahin als Abgeordnete angehört haben, sagt er:
Ich habe in diesen letzten 14 Tagen erfahren dürfen ein tausendfaches Echo aus ganz Deutschland. Ja, das war das Bewegendste von den Menschen, denen im Jahr 1933 die Heimat geraubt wurde und die von der Heimat innerlich nicht loskommen. Wir sitzen da ja nun in Bonn. Wir sitzen in keinem Schloss, wie in den Zeitungen steht. Wir sitzen in ein paar Stuben und diese Stuben sind nun der Magnet der Hoffnung und der Verzweiflung der Deutschen geworden. Die ganze deutsche Not in Einzelschicksal und Gruppenschicksal schlägt Tag um Tag an unsere Türe. Man lässt sie herein und man fühlt dann seine Ohnmacht mit dieser Not, die einen bedrängt, nicht fertig werden zu können, aber man kriegt vom Volk her selber ja nun Tag um Tag den Auftrag, dem eine ehrliche Seele nie entfliehen wird. Es ist kein fröhliches Amt. Aber doch spüre ich, dass sein Sinn als Amt vom Volke heute begriffen ist. Das hat mit der Person nichts zu tun, gleich viel, wie der Mann heiße, der an dieser Stelle stehe, dass die Stelle wieder da ist. Das hat irgendwie für die Menschen draußen eine bindende Kraft erhalten.
Jede Würdigung des Menschen und Staatsmanns Theodor Heuss, bezogen auf seine Verdienste als Bundespräsident, muss von den Rechten und Pflichten ausgehen, mit denen das Grundgesetz dieses Amt versehen hat. Es ist ein Amt ohne das Recht des direkten politischen Eingreifens. Das unterscheidet es vom Amt des früheren Reichspräsidenten, in dem eine Machtfülle zusammenkam, die zu gewissen Zeiten stärker war als jene, über die Reichstag und Reichskanzler gemeinsam verfügten. Auch wurde der Reichspräsident vom Volk direkt gewählt. Doch weil dies den Demagogen später eine Möglichkeit mehr gab, zum Schaden des Volkes ihre Ziele zu verwirklichen, sah der Parlamentarische Rat von der plebiszitären Wahl des Staatsoberhauptes ab und legte im Grundgesetz nieder, dass der Bundespräsident durch die Bundesversammlung, gebildet aus den Mitgliedern des Bundestages und einer gleichen Anzahl von Abgeordneten der Länderparlamente, zu wählen sei. Theodor Heuss war es gegeben, diesem Amt, was es an Macht entbehrte, an Wirkung zu gewinnen. Er blieb in den verfassungsmäßig gesetzten Grenzen, aber er zeigte, dass in ihnen mehr umschlossen war als der Auftrag, nur zu repräsentieren. Dem Buchstaben nach mochte das Amt den Begriff der pouvoir neutre, der neutralen Macht, nahelegen. Neutral sein mit meinungslos sein zu interpretieren, lehnte er ab. Er hatte eine Meinung und er begriff es als Recht und als Pflicht, sie, wo immer die Notwendigkeit sich ergab, auch zu äußern. Der Bundespräsident, so sagte er, darf oder soll keine konkrete Tagespolitik machen. Aber er möchte helfen können, die Atmosphäre zu lockern und ganz einfachen Einsichten, die eigentlich überall vorhanden sind, den Weg zur Verwirklichung zu erleichtern. Ein besonderes Instrument dafür schuf sich Theodor Heuss mit seinen Neujahrsansprachen, in denen er die verflossenen Ereignisse in ihrer Zuordnung zu den großen Lebensfragen der Nation deutete. Der folgende Ausschnitt ist seiner Ansprache zur Jahreswende 1951-52 entnommen.
Als vor anderthalb Jahren sehr, sehr weit entfernt von unserer Heimat die Gefährdetheit der Zeitlage in dem Koreanischen Krieg offenbar wurde, trat mit einer primitiven Selbstverständlichkeit auch die Überlegung in den europäischen Raum: Wie sieht es hier aus? Vollkommen sinnlos ist es, und die derlei verbreiten wissen selber, dass ihre Ansage nicht stimmt, dass ein verjährter Militarismus durch eine Spritze der Amerikaner wird lebendig gemacht, in die deutsche Politik eingebrochen sei. Damals erfand jemand das Wort ohne mich. Es wurde um seiner knappen Schlagkraft willen fast vergnügt aufgenommen, verbreitete sich als brauchbare Sentenz in vielerlei Lebensbereiche, die mit der Grundfrage gar nichts zu tun hatten. Wir alle haben das gelegentlich gebraucht. Ich zum Beispiel bei Festspielen, bei denen man mich vergeblich erwartete. Aber ich möchte ins allgemein staatliche Zielen dies sagen. Die Demokratie, die wir nicht bloß als Schicksal hinzunehmen haben, sondern in ihrem volkhaften Geschichtsauftrag bejahen sollen, die Demokratie als Institution wie als Lebensgesinnung stirbt an dem ohne mich. Sie lebt aus dem mit mir. Und dieses mit mir buchstabiert weiter mit dir. Wir hüten uns vor billigem Pharisäertum. Der Nationalsozialismus hatte den Einzelnen überfordert. Er hatte aus dem Staat eine terroristische Apparatur gemacht. Neben dem brutalen Befehl, das Familien und Freundschaften vergiftende Spitzeltum gestellt. Solche Vergewaltigungen schienen eine Reaktion ins Individualistische zu rechtfertigen. Aber jenes ohne mich führt, ob es sich politisch oder religiös verbräme, aus der Position des sich selbst behauptenden Individualismus zu einem die Gemeinschaft zerstörenden, feigen oder zynischen Egoismus. Après nous le déluge, nach uns die Sintflut. Das ist nicht die rechte Art. Wenn die Flut steigt, ruft die einfache Menschenpflicht an die Deiche, um der Gefahr zu wehren. Wenn die Flut durchbricht holt sie auch den fliehenden ohne mich Mann ein. Dazu noch dies. Der Staat als Herberg eines Volksschicksals ist keine sentimentale Veranstaltung. Er wird gerecht, aber streng sich zu schützen wissen gegen jene Gruppen, die formal die Chancen der Demokratie gebrauchen, um in ihrem Missbrauch diese inhaltlich zu vernichten. Der von Elend und Scham bekleidete Geschichtsunterricht, den wir als Nation wie als Einzelne erlitten haben, darf nicht umsonst gewesen sein.
Die Präambel des Grundgesetzes drückt aus, dass das deutsche Volk in den Ländern, die sich zur Bundesrepublik vereinen durften, auch für jene Deutschen gehandelt habe, denen mitzuwirken versagt gewesen sei. Sie schließt mit den Worten: Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgerufen, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Dieser Bekundung des Handelns in gesamtdeutscher Verpflichtung, die ebenfalls auf einen Antrag von ihm im Parlamentarischen Rat zurückging, suchte Theodor Heuss in der Person des Bundespräsidenten symbolhaften Ausdruck zu geben. Seine regelmäßigen Besuche in Berlin waren nicht nur ein treues Bekenntnis zu der Stadt, deren Bürger er über mehr als 3 Jahrzehnte gewesen ist, sondern auch zu einem Ort, an den er das Schicksal Gesamtdeutschlands gebunden wusste. Noch bevor die Bundesrepublik entstand, hatte das tapfere Ausharren der Berliner Bevölkerung während des Blockadejahres 1948-49 Deutschland ein gutes Stück seines verlorenen politischen Vertrauens in der Welt zurückgewonnen. Die Demokratie, zu den Deutschen 2-mal im Gefolge eines Zusammenbruchs gekommen, hier war sie das erste Mal erkämpft worden. Die Blockade wurde von der Bevölkerung der 3 Westsektoren bestanden. 4 Jahre darauf sollte vom Ostsektor der Stadt jenes Ereignis seinen Ausgang nehmen, das dem deutschen Anspruch auf Wiedervereinigung das Gewicht durch die Tat gab. In einer Rede im Bonner Bundeshaus gedachte Theodor Heuss am 21. Juni 1953 der Opfer des mit brutaler Gewalt niedergeschlagenen Volksaufstandes.
Der Sinn dieser Stunde ist das teilnehmende Denken an die deutschen Menschen, deren Glauben an das Recht auf Freiheit, an ihr Recht auf ihre Freiheit mit dem Tode bezahlt wurde. Die Jahre des gewaltsamen Sterbens von Tausenden, von Zehntausenden konnten unsere Seelen nicht stumpf machen. Der und jener, den wahllos die Kugel traf, war ein Mensch wie du. Die politische Macht löschte ihn aus, nicht weil er schuldig wäre, sondern weil sie der Schüsse bedarf, und vielleicht auch der Toten, um sich zu bestätigen, dass sie Macht sei, um sich zu suggerieren, dass sie Macht bleiben könne. Was das für ein Menschenschicksal war oder werden wollte, das jetzt im Blut auf der Straße vorzeitig endete, war und ist ihr gleichgültig. Ihr genügt, dass es nicht mehr für einen Glauben und einen Willen zeugen kann. Was wissen wir von dem Mann, dessen Leichnam Sie jetzt wegtragen? Nichts. Nicht Name, Beruf, Herkunft. Und doch in den Zügen des Toten lebt das Zeugnis, dem jene ausweichen wollten. Und dass nun über Mitleid, Teilnahme, Trauer hinaus unser Verstehen sucht, unser Begreifen, dass in dies Sterben im östlichen Berlin, in dieser und jener Stadt von Mittel- und Ostdeutschland zu dem persönlichen Leid, dem Familienschmerz und der Freundesklage breite Volksgeschichte auch unsere Geschichte eingewoben ist und nicht bloß unsere.
Den Ereignissen, wie er sagte, noch zu nahe, um sie in ihren Einzelzügen voll würdigen zu können, suchte der Bundespräsident, sie in ihrem Symbolcharakter begreifbar zu machen. Elementar und deutlich habe dieser Volksaufstand die Grenzen der Vermachtung des Menschen durch den Staat zu erkennen gegeben und die Frage nach dem Vaterland der Deutschen gestellt. Theodor Heuss schloss seine Gedenkrede mit den Worten:
Durch die Trauer der Klage geht aber ein bitterer Ton der fragenden Anklage, warum, warum? Er sucht das Ohr, er sucht das Gewissen, er sucht die Einsicht der Mächtigen der Welt, damit sie sich frei machen von den Fesseln verjährter Artikel und Paragraphen, die der Gang der Geschichte ihrer Sinngebung, wenn solche je zu sehen und zu erklären war, längst entleert hat. Gebt dem deutschen Menschen, gebt ihm zurück das eingeborene Recht zu seiner staatlichen Selbstgestaltung, zu seiner Freiheit, damit die Verkrampfungen sich lösen, damit Angst und Furcht, Misstrauen und Technik des Hasses den Boden des Vaterlandes verlassen. In freien Wahlen wird das deutsche Volk in seinen breiten Schichten, dessen unzerstörbares Einheitsbewusstsein in den Geschehnissen der letzten Woche, im Tun, im Erleiden, in der Kraft des Miterlebens, sich das geschichtliche Zeugnis schuf. In freien Wahlen wird sie sich die rechtlich-politischen Formen neu begründen, mit denen es zur Sicherung der bürgerlichen Freiheit und der sozialen Gestaltung des Miteinander dienen wird. Nichts anderes als dies kann die Lehre und soll die Folge dieses Juni 1953 sein. Lehre für uns, Lehre für die anderen. Dann weht über die frischen Grabhügel, unter denen die Opfer ruhen werden, der Atem der Hoffnung und der Zuversicht. Ihr Blut hat den Mörtel mitgefestigt für das neue Haus einer deutschen staatlichen Einheit und Freiheit, das im Vollzug der Verpflichtung durch das Grundgesetz zu richten, der Sinn unseres gemeinsamen Auftrages.